Wir sind von Rheinmetall Entwaffnen und wir freuen uns wirklich über jede Person, die hier heute Morgen schon ganz früh erschienen ist und über alle Personen, die jetzt noch hier dazugekommen sind, um beim Tribunal dabei zu sein. Es ist gelungen, auf der Reise der Zapatistas eine Delegation mit hierher einzuladen. Wie eben schon besprochen oder wie gesagt, die sind gerade auf dem Weg hierher, werden hierher gebracht, sind aus Nürnberg heute Morgen gekommen und werden später nach Freiburg weiterreisen. Wir haben hier den Ort gewählt, Heckler und Koch, das Werk hinter uns. Heute ist hier anscheinend niemand zur Arbeit erschienen. Das ist ein großer Erfolg. Eben sind wir bei Rheinmetall vorbeigefahren. Anscheinend ist dort heute Morgen auch niemand zur Arbeit erschienen. Die Parkplätze waren leer. Das Einzige, was wir gesehen haben, war Polizei und firmeneigener Sicherheitsdienst. Insbesondere finden wir es gut, hier in Oberndorf zu stehen, vor Heckler und Koch, weil was hinter diesen Toren passiert, die Produktion von Waffen, von sogenannten kleinen Waffen oder, es gibt noch einen anderen Ausdruck, den habe ich gerade vergessen, leichte Waffen, genau, sind unter anderem verantwortlich für das Verbrechen an den Studentinnen, was in Mexiko 2014 geschehen ist. Und wir sind entschieden dafür, dass das aufhört, dass das gestoppt wird, dass das ein Verbrechen gegen die Menschheit ist. Und das gehört auf die Anklagebank und genau das werden wir in den nächsten 2 Stunden auch tun. Und genau Heckler und Koch und die ganze Waffenindustrie hier von Oberndorf auf die Anklagebank setzen. Seit heute Morgen 3 Uhr sind Menschen unterwegs, die versucht haben, hier zu den Toren zu kommen. Einige haben es geschafft, eine Gruppe von 20, 30 Demonstranten hat es geschafft und immer wieder vereinzelt haben es Demonstranten geschafft, hier vor die Tore zu kommen. Manche wurden aber auch gestoppt, eingekesselt und es gab einen Polizeikontakt, wo ein Demonstrant schwer verletzt wurde, ins Krankenhaus gebracht werden musste und da mittlerweile aber auch versorgt ist. Ein Demonstrant, so ist es bislang zu mir gedrungen, sitzt in der GESA ein und wird aber auch, es gibt Kontakt, also es gibt Betreuung.
Wir begrüßen Sie zum antimilitaristischen Tribunal gegen den Rüstungskonzern Heckler & Koch hinter uns. Wir werden belegen, dass Heckler & Koch mitverantwortlich ist für abertausende Tote auf der ganzen Welt. Geopfert der Aufrechterhaltung neokolonialer und patriarchaler Machtverhältnisse und der Sicherung von Gewinn und Ressourcen für kapitalistische Konzerne. Mitverantwortlich an systematischer Gewalt gegen Frauen, an Folter, Verschleppungen und der Ermordung, insbesondere derer, die diesen Machtverhältnissen entgegenstehen und für die Freiheit und das Leben eintreten. Deutschland gehört seit Jahren zu den 5 größten Rüstungsexporteuren der Welt. Beim Verkauf von sogenannten Kleinwaffen zählt Deutschland sogar zu den Top 3. Im Jahr 2019 wurden fast 80% mehr Exporte von Maschinengewehren, Pistolen und ähnlichen Waffen genehmigt als im Jahr zuvor. Demnach erlaubte die Bundesregierung 2019 Kleinwaffenexporte in einer Gesamthöhe von fast 70 Millionen Euro. Eine Steigerung von 30,6 Millionen Euro gegenüber 2018. Trotz des Mitte 2019 verhängten Ausfuhrverbots für diese Waffen in Staaten außerhalb der EU, oder der NATO und der höchste Wert seit 2013. Ausfuhrbeschränkungen für Kleinwaffen in sogenannte Drittstaaten werden ebenso wie Ausfuhrbeschränkungen für weitere Kriegswaffen von Waffenlieferanten und Genehmigungsbehörden systematisch unterlaufen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und dessen Amt für Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, in Eschborn sehen ihr Interesse nach eigener Aussage mehr in der Verwirklichung prosperierender Wirtschaftsbeziehungen der Waffenindustrie als in einer Kontrolle des Waffenhandels, welche dort eher als Bemühungsunterfangen verstanden wird. Mit zweifelhaften Endverbleibserklärungen oder getarnt als Grauexporte über andere NATO-Staaten, wie unter anderem die USA, werden deutsche Waffen in alle Krisengebiete der Welt exportiert. Die Bundesregierung verwendet dabei immer trickreiche Definitionen von Kleinwaffen und leichten Waffen, sogenannten SALWs, Small Arms and Light Weapons, um außerhalb von NATO und EU, um Kleinwaffen nicht als Nicht-Kriegswaffen zu etikettieren, um deren Export auch in Länder außerhalb der EU und NATO ohne Probleme zu ermöglichen. So werden in den Statistiken über Kleinwaffenexporte die sogenannten leichten Waffen gar nicht erst aufgeführt. Tatsächlich werden über die Hälfte dieser sogenannten leichten Waffen an Drittstaaten exportiert. Kleinwaffen, wie auch der Begriff leichte Waffen, klingt erstmal harmlos. Gemeint sind Handfeuerwaffen, Maschinengewehre, aber auch Granatwerfer, Panzerabwehrkanonen, Mörser, Handgranaten und Minen. Also alles, was ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen tragen kann. Durch diese Waffen sterben jedes Jahr ungefähr 300.000 Menschen. SALWs sind eindeutig Kriegswaffen. Zitat: Aufgrund des Gemetzels, das sie anrichten, können Kleinwaffen tatsächlich treffender als Massenvernichtungswaffen bezeichnet werden. Das sagte 2006 der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan. Ein Exportverbot gibt es nicht. Der Bundesregierung reichen sogenannte Endverbleibserklärungen als Feigenblatt der Exportkontrolle aus. Alle 14 Minuten stirbt ein Mensch durch eine deutsche Waffe. Seit Beginn der Produktion des Sturmgewehres G3 durch Heckler und Koch in den 1950er Jahren starben mehr als 2 Millionen Menschen an dieser Errungenschaft deutscher Ingenieurskunst. 114 Menschen pro Tag. Neben dem direkten legalen wie illegalen Export von Kleinwaffen sind es insbesondere die von der Regierung geförderten Lizenzproduktionen deutscher Pistolen und Gewehre im Ausland. Nicht nur alle EU- und NATO-Staaten, auch Länder wie Saudi-Arabien, Pakistan, Türkei oder Mexiko, in denen die Menschenrechte verletzt werden, erhalten Lizenzen, um Waffen nach deutschen Konstruktionsplänen zu bauen. Zudem werden mit staatlicher Unterstützung Munitionsfabriken im Ausland schlüsselfertig gebaut, um die deutschen Waffen mit der entsprechenden Munition zu versorgen. Mehr als 250.000 Kinder weltweit werden von Konfliktparteien als SoldatInnen eingesetzt. Etwa 40% davon sind Mädchen. Diese Kinder werden zu TäterInnen gemacht und sind zugleich Opfer. Sie werden körperlich und psychisch versehrt, wozu auch deutsche Waffen und die deutsche Politik beitragen. Kleinwaffen sind leicht zu tragen, einfach zu bedienen, billig und massenhaft verfügbar. Diese Eigenschaft begünstigt nachweislich den Einsatz von Kindersoldatinnen. In vielen Ländern verschwimmen die Grenzen zwischen staatlichen Sicherheitsbehörden, quasi-staatlichen und privaten Paramilitärs und der organisierten Kriminalität. Das ist den deutschen Waffenhändlern wie auch der Regierung nicht unbekannt, sondern wird wissentlich einkalkuliert. So konnte bei den von Heckler und Koch nach Mexiko gelieferten Waffen nachgewiesen werden, dass sie bei extralegalen Todesschwadronen wie auch bei Drogenkartellen gelandet sind. Wir werden hier und heute belegen, dass Firmen wie Heckler und Koch systematisch Exportbeschränkungen umgeben, bis hin zu illegalen Waffenexporten. Wir werden auch aufzeigen, dass legaler Waffenexport nicht weniger mörderisch ist. Die hier als ZeugInnen anzuhörenden ExpertInnen werden unsere Ausführungen bestätigen, dass Rüstungsfirmen wie Heckler und Koch in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit höchsten staatlichen Institutionen ihr mörderisches Geschäft betreiben. Die Anklage dieses Tribunals lautet deshalb auf Teilhabe an Massenmord und Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung. Die MinisterInnen und BundeskanzlerInnen nahmen und nehmen dieses Verbrechen bewusst in Kauf. Die Absicherung des kapitalistischen Welthandels und der politischen wie ökonomische Profit aus neokolonialer Abhängigkeiten sind diesen VertreterInnen der herrschenden Klasse in Deutschland wichtiger als das Leben von Menschen. Wir beginnen nun mit der Befragung der ZeugInnen. Wenn wir im weiteren Verlauf die Rolle von Heckler und Koch thematisieren, können wir das nicht ohne auf die Geschichte von Oberndorf zu schauen. Wir wollen uns hier einen besonderen Zeitraum zuwenden, der die Topografie des Grauens bildhaft entlarvt. Die Verbrechen im Zeitraum des Nationalsozialismus. Denn hier, wie in allen anderen Orten, die von der Rüstungsindustrie geprägt sind und waren, wurden ZwangsarbeiterInnen unendliches Leid zugefügt. Wir möchten den Opfern der Zwangsarbeit hier Gehör verschaffen und bitten jetzt Lothar Eberhardt in den Zeugenstand.
Dann war ab 1933 die Waffenproduktion wieder im Gange. Es gab auch eine Außenstelle der Gestapo-Leitstelle Stuttgart hier in Oberndorf. Das ist eine politisch wichtige Funktion. Und ab 1939 gab es dann Zwangsarbeiter aus allen Herrenländern und Frauenländern, muss man sagen, weil im Laufe des Krieges waren von den 12.000 Beschäftigten bei Mauser war rund die Hälfte Zwangsarbeiterinnen, 6.000 Leute. Insgesamt gab es in Oberndorf 12.000 Zwangsarbeiterinnen. Hinter uns ist Heckler und Koch und das sogenannte Polenlager war genau hier, auf diesem Areal, wo heute Heckler und Koch seine Produktionsstätte hat. Die haben ja 1949 angefangen. Und dort war das Reichsarbeitsdienstlager wiederholt und das ging dann fließend über ins sogenannte Polenlager. Da waren ungefähr 2000 polnische Zwangsarbeiter.
Gab es da noch irgendwelche Sachen, die Oberndorf aus erinnerungstechnischer Sicht getan hat?
Ja, Erinnerungen Oberndorf. Ich bezeichne es immer gerne mit dem Begriff als ein großes Tuch des Schweigens über Oberndorf. Und Oberndorf und ihre Waffengeschichte ist natürlich, wenn man jetzt das Psychosoziale erklärt, ist eine Geschichte Abwehr von Erinnerungen. Man wehrt es ab. Das wahrhaben können, das wahrhaben wollen. Ja, es wird gerechtfertigt, was man tut und man ist, die Menschen sind damit beschäftigt, ihren Alltag zu organisieren, aber das kritische Hinterfragen ist nicht der Common Sense, das ist nicht das Allgemeingut.
Jetzt wenden wir uns der Geschichte von Heckler und Koch seit 1949 zu. Auch hier gibt es vorzügliche Expertisen, etwa die von Aktion Aufschrei bis heute aktualisierte kritische Firmenchronik. Wir haben hierzu Frau Cora Mohr von der Initiative Rheinmetall Entwaffenden Rhein-Main eingeladen, die im Zusammenhang mit dem heute bei Heckler & Koch stattfindenden Aktionstag zur Firmengeschichte recherchiert hat. Frau Mohr. Was ist, also, wie... Oder Wie wurde Heckler & Koch gegründet?
Ja. Also im Dezember 1949, das wurde vorhin ja auch schon kurz gesagt, wurde die Heckler & Koch GmbH von drei ehemaligen Mauser-Ingenieuren, nämlich Axel Seidel, Theodor Koch und Edmund Heckler gegründet. Die erste Produktionsstätte war, wie auch schon erwähnt, in einer der Baracken, die eben von diesem Reichsarbeitsdienst gegründet wurden und diese Baracken wurden im Faschismus als Zwangsarbeitslager genutzt.
War Heckler & Koch von Anbeginn ein Rüstungsunternehmen?
Also anfänglich wurden tatsächlich zivile Produkte wie etwa Nähmaschinen bei Heckler & Koch gefertigt. Dies geschah aber eben keinesfalls freiwillig, sondern laut der Richtlinien der Alliierten durften nur Unternehmen zur Fertigung ziviler Produkte gegründet werden. Es ist aber durch Zeugen, wie auch den schon erwähnten Oberndorfer Ulrich Pfaff gesagt worden, er war in den 1950ern Werkstudent hier bei Heckler & Koch, dass noch zu Zeiten des Rüstungsproduktionsverbots durch die Alliierten bei Heckler & Koch schon wieder Gewehre produziert wurden. 1951 spricht die offizielle Firmenchronik von ersten zaghaften Lichtstreifen am Waffenhorizont. Gemeint waren dabei die ersten Aufträge an den Bundesgrenzschutz oder vom Bundesgrenzschutz, und im Weiteren wurden dann auch Polizei und sogar die Alliierten mit Waffen und Ersatzteilen beliefert. In der offiziellen Firmenchronik ist es die Heimatverbundenheit, die die drei 1949 zur Gründung einer Firma in Oberndorf bewog. Und weiter ist in dieser Chronik zu lesen: Der verheerende Krieg zerstörte die Karriere von Edmund Heckler. In Wahrheit waren es die Rüstungskonzerne, die Gewinner dieses entsetzlichen Krieges. Auch die drei Firmengründer von Heckler und Koch verdankten ihren jeweilige Karriere der Herrschaft der Nationalsozialisten, deren Aufrüstungsprogramme und dem verheerenden Krieg. Und ganz anders, wie es in der Chronik geschrieben ist, Edmund Heckler sei nur sein Mut und seine Tatkraft geblieben, war es eben genau dieses Know-how, das sich die drei bei der Waffenproduktion im Nationalsozialismus erworben haben, was sie 1949 wieder zusammenführte.
Der Aufstieg von Heckler und Koch ist untrennbar mit der Wiederbewaffnung Deutschlands verbunden. Können Sie das nochmal erläutern? Was hat es mit der staatseigenen Lizenz für das G3-Gewehr von Heckler und Koch auf sich? Welche Rollen spielte die junge BRD beim Aufstieg von Heckler und Koch zum weltweit agierenden Rüstungsbetrieb?
Der gemeinsame Wille der alliierten Siegermächte, Deutschland langfristig zu demilitarisieren, war dem Kalten Krieg zwischen den Westmächten und der Sowjetunion zum Opfer gefallen. Oberndorf lag in der französischen Besatzungszone. Es war die Bundesregierung, die Heckler und Koch mit dem nötigen Geld ausstattete, um das G3-Gewehr zur Serienreife zu entwickeln. Im Gegenzug bekam die Bundesregierung das Patent des G3-Gewehrs. Das G3-Gewehr wurde 1959 zur Standardwaffe der Bundeswehr. In den frühen 1960ern begann die Bundesregierung, Lizenzvergaben massenhaft an befreundete Staaten zu ermöglichen. Zu den ersten Empfängern gehörte die Diktatur Portugals unter Salazar. Die portugiesischen Kolonialherren verübten mit eben diesen G3-Gewehren Massaker in ihren afrikanischen Kolonien wie Mosambik, Angola und Guinea-Bissau. Nächster Lizenzempfänger war dann 1965 Pakistan. Weitere Empfänger waren Brasilien, Thailand, Myanmar, Burma, Philippinen und einige mehr. Das G3-Gewehr ist heute die nach der Kalaschnikow weit verbreiteste Kleinwaffe der Welt. Mensch kann sagen, die Bundesregierung ermöglichte von Anfang an die massenhafte Verbreitung der Waffen von Heckler und Koch in Kriegs- und Krisengebiete. Nicht zuletzt wegen der medialen Aufmerksamkeit der juristischen Aufarbeitung der mit gefälschten Endverbleibserklärungen erfolgten Waffenexporte nach Mexiko verordnete sich der Heckler und Koch-Konzern eine sogenannte grüne Länderstrategie. Sie besagt, dass der Konzern nur noch NATO-Staaten und Bündnispartner beliefere und explizit nicht in Staaten, in denen Menschenrechtsverletzungen seitens des Staates verübt werden. Die tatsächliche Firmenpraxis entlarvt die neue Firmenphilosophie als reinen Hohn. Saudi-Arabien gehört weiter zum Kundenstamm, und mit der Ausrüstung von Frontex leistet Heckler und Koch seinen Beitrag zum Krieg gegen Geflüchtete.
Wie wichtig ist das Schaffen von öffentlichem Druck, etwa durch einen Aktionstag wie heute, um eine Firma von Heckler und Koch das Handwerk zu legen und Waffenexportverbote durchzusetzen?
Ja, ganz ehrlich, die Bedeutung des öffentlichen Drucks ist unermesslich. Ohne diesen Druck hätte es keinen Prozess gegen Heckler und Koch wegen gefälschter Endverbleibserklärung gegeben und schon gar keine Verurteilung. Ohne den öffentlichen Druck hätte es in den 1990ern keine Anklage gegen den Geschäftsführer von Heckler und Koch wegen illegaler Waffenlieferungen in den Nahen Osten gegeben. Und ohne den öffentlichen Druck hätte Heckler und Koch ihre Zusammenarbeit mit der berüchtigten Söldnertruppe Blackwater nicht beendet. Als öffentlich gemacht wurde, dass von Heckler und Koch gelieferte Waffen zu extralegalen Hinrichtungen im Irak eingesetzt wurden. Ohne den öffentlichen Druck gäbe es bis heute kein Gedenken an die Opfer der Zwangsarbeit in Oberndorf. Kein deutscher Rüstungskonzern hat freiwillig Entschädigungen für die Ausbeutung der Zwangsarbeit gezahlt. Ein erster Schritt könnte die Tilgung der Namen der Waffenproduzenten und Kriegsgewinnler aus dem Straßenregister der Stadt Oberndorf sein. Stattdessen sollten die Straßen nach den Opfern der Zwangsarbeit und den Opfern der tödlichen Waffenproduktion in Oberndorf umbenannt werden. Ein jeder Tag, an dem es gelingt, Waffenproduktion zu blockieren, wie wir es heute hier geschafft haben, ist ein guter, ist ein wichtiger Tag.
Deutsches Geld wurde mit in alle Welt.
Wir kommen nun zu einem weiteren Thema, an dem wir sehr deutlich sehen, dass die Rüstungsgeschäfte von Heckler und Koch keineswegs immer legal ablaufen. Die 2014 entführten und ermordeten 49 Studierenden aus Ayotzinapa in Mexiko wurde nachweislich auch mit Waffen von Heckler und Koch ermordet. Der Rüstungskonzern weist jede Verantwortlichkeit von sich. Jedoch hatten sie juristisch in diesem konkreten Fall nicht so viel Erfolg. Der von Ihnen, Herr Gresslin, mit in Gang gebrachte Prozess endete mit der Verurteilung von Mitarbeitern des Heckler und Koch Konzerns. Das Urteil wurde erst vor kurzem vom Bundesgerichtshof bestätigt. Guten Tag, Herr Gresslin.
Und ich grüße sehr herzlich zurück. Kann leider nicht bei euch sein, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde in Oberndorf heute, aber ich freue mich über die telefonische Zuschaltung. Ihr seid zu Recht in Oberndorf und zu Recht bei Heckler & Koch. Das ist das tödlichste Unternehmen Deutschlands in der Nachkriegsgeschichte, eines der tödlichsten Europas. Und von daher ist dieses Tribunal für mein Empfinden vonnöten und richtig. Ihr habt zu Recht darauf hingewiesen, dass alle 14 Minuten im Durchschnitt ein Mensch stirbt. Das geht auf eine Berechnung zurück, die ich im Jahr 2003 angestellt habe, als ich mich auf die Spuren von Heckler und Koch Opfern weltweit begeben habe. Inzwischen komme ich sogar zum Ergebnis, dass durch die neuen Waffensysteme, also G36, MP7, auf dem Weltmarkt alle 13 Minuten ein Mensch stirbt durch eine Kugel von Heckler und Koch. Wenn man das am Tag nimmt, sind es über 100 Tote. Und von daher befindet ihr euch an einem Ort, der sehr, sehr bedenklich ist und eine Protestaktion mehr als angebracht. Es sind insgesamt mehr als 10.000 Sturmgewehre von Heckler und Koch exportiert worden nach Mexiko. Davon wurden mehr als 4.200 in die verbotenen Unruheprovinzen, also Chiapas, Guerrero, Jalisco, Chihuahua exportiert und dort damals wie heute bestialisch eingesetzt gegen die Zivilbevölkerung, weil man hat zwar an die Polizisten geliefert, ein Teil der Polizisten dort aber ist korrupt. Das wissen die mexikanischen Friedensfreunde besser als wir.
Und wie würden Sie das Urteil politisch einschätzen? Welche Wirkungen könnte dieses Urteil oder hat dieses Urteil?
Also jetzt wird es richtig spannend, weil es ist tatsächlich so, dass dieses Urteil im positiven Sinne Folgen hatte. Aber ich will sagen, das ist das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom Februar 2020 und jetzt vom März 2021 das Urteil des Bundesgerichtshofs, also des höchsten deutschen Gerichts, der nochmal bestätigt hat, dass das Stuttgarter Urteil Bestand hat, hat Folgen. Und zwar in der Form, dass erstmal klar wurde, die deutsche Rechtsprechung bei Rüstungsexporten ist katastrophal. Die deutsche Rechtslage, muss man sagen, mit Außenwirtschaftsgesetz und Kriegswaffenkontrollgesetz ist katastrophal. Und es bestehen große Lücken, die geschlossen werden müssen. Das wurde offensichtlich. Offensichtlich wurde auch, dass es große Defizite gibt, das haben wir ja gerade besprochen, in der Behandlung der Opfer dieser Fälle. Deswegen haben wir seitens der Kampagne Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel, wir sind mehr als 150 Organisationen, für die ich spreche, ein Rüstungsexportkontrollgesetz verlangen wir von der neuen Regierungskoalition. In Zusammenarbeit mit Greenpeace haben wir das ausgearbeitet. Und da soll unter anderem ein Verbandsklagerecht rein. Da soll unter anderem ein völliges, wirklich völliges Exportverbot von Kleinwaffen rein. Da soll ein Verbot in dieses neue Rüstungsexportkontrollgesetz für Waffenlieferungen in menschenrechtsverletzende und kriegführende Staaten. Und wenn dem so wäre, wäre man einen Riesenschritt weiter. Wir sind aber jetzt schon einen Schritt weiter, weil zum ersten Mal in der 70-jährigen Firmengeschichte von Heckler & Koch dieses Unternehmen verurteilt wurde wegen illegalen Waffenhandels. Ich grüße die Freundinnen und Freunde der Friedensfreundin aus Mexiko, die da sind. Ihr seid herzlich willkommen bei uns. Und nehmt bitte die Kraft mit nach Hause, dass wir in Deutschland hart arbeiten gegen legalen Waffenhandel in Krisen- und Kriegsgebiete und gegen illegalen Waffenhandel und dass wir auch in Zukunft nicht locker lassen. Wir geben euch die Kraft mit, dass sich hier was bewegt.
Die internationale Solidarität! Auf die internationale Solidarität!
Ein zentrales Augenmerk richten wir heute auf die Situation in Mexiko. Sowohl im Hinblick auf die Rüstungsexporte als auch im Hinblick auf die deutsche Mitverantwortung für die vielfältigen Gewaltverhältnisse in Mexiko. In Mexiko werden täglich über 100 Menschen durch Waffeneinsatz getötet. Geschätzt wird, dass etwa 90.000 Menschen verschwunden gelassen wurden. Wir hören nun als Expertin Frau Felicitas Treue, die einige Jahre in Mexiko gelebt hat und dort als Therapeutin bei Colectivo Contra la Tortura gearbeitet hat. Frau Treue, was können Sie uns über die Situation in Mexiko, die gewalttätigen Alltagsverhältnisse berichten? Und welche Verknüpfung gibt es zwischen Drogenkartellen, Paramilitärs und staatlichen bewaffneten Gruppierungen?
Dann geht's besser. In Mexiko bestehen landesweit ganz enge Verflechtungen zwischen den staatlichen Institutionen, der Polizei, dem Militär, paramilitärischen Gruppen, Politikerinnen und Kartellen bzw. Gruppen der organisierten Kriminalität. Diese Verflechtungen reichen von der lokalen Ebene in Dörfern, kleinen Städten, Landkreisen über die bundesstaatliche Ebene bis hin zur nationalen Ebene. Dabei ist es sehr wichtig zu verstehen, dass die Geschäfte der Kartelle und der organisierten Kriminalität im Allgemeinen sich nicht nur auf das Drogengeschäft beschränken. Es geht um alles, womit Profit zu machen ist. Drogen, Prostitution, Menschenhandel, Menschenschmuggel, Entführung, Schutzgelderpressung etc. etc. Allein die Gewinne aus dem Drogenhandel werden auf 250 Milliarden US-Dollar im Jahr geschätzt. Das sind ungefähr 20% des Bruttoinlandsproduktes. Und all die anderen Geschäftszweige sind da noch nicht mal mitgerechnet. Es geht also um große Summen. In vielen Regionen verquicken sich zudem die ökonomischen Interessen der verschiedenen Akteure mit den staatlichen Interessen nach Aufstandsbekämpfung und Kontrolle der organisierten sozialen und politischen Bewegungen. Und ich will angesichts des Gesagten noch mal ganz klar machen, dass in Mexiko auf jeden Fall davon ausgegangen werden muss, dass Waffenlieferungen, egal ob legal oder illegal, an die Polizei, an das Militär oder an andere Sicherheitskräfte auf jeden Fall ohne Ausnahme in die Hände der organisierten Kriminalität oder paramilitärischer Gruppen gelangen werden. Unter der jetzigen Regierung verschwinden täglich 23 Menschen. Es wird gezielt eingesetzt, um soziale Bewegungen, Aktivisten und die Bevölkerung einzuschüchtern, um Angst zu verbreiten und Aktivisten auszuschalten. Und in diesem Zusammenhang muss man sagen, Waffen, Kleinwaffen gehören zu den gängigen Folterinstrumenten. Mit Waffengewalt werden die Menschen festgenommen, mit Waffen werden sie geschlagen, mit Waffen werden sie bedroht, mit Waffen werden Angehörige bedroht, damit die Betroffenen zu einer Aussage kommen. Mit Waffen werden Scheinhinrichtungen durchgeführt. Mit Waffen wird vergewaltigt.
Jährlich werden ca. 4000 Feminizide in Mexiko begangen. Frauen werden ermordet, weil sie Frauen sind. 99% der Feminizide werden nicht juristisch aufgeklärt. Die Täter bleiben straflos. Insbesondere sind Rüstungskonzerne auch direkt und oder indirekt mitverantwortlich für über 4000 Feminizide in Mexiko jährlich. Firmen wie Heckler & Koch können nicht sicherstellen, dass ihre Waffen nur von befugten Personen genutzt werden. Wir klagen daher an, dass Rüstungskonzerne wie Heckler & Koch auch direkt dafür verantwortlich sind, dass Frauen gewalttätig unterdrückt bleiben. Im Jahr 2020 wurde laut Polizei in den ersten 6 Monaten des Jahres bereits 2240 Frauen umgebracht.
Die Zahlen, das sind die nackten Zahlen. Hinter jeder einzelnen Zahl stehen Freundinnen, Partner, Mütter, Schwestern, Angehörige insgesamt, die Menschen verloren haben. Wenn man ein bisschen über Mexiko hinausschaut, gab es die meisten Fälle von Feminizid 2019 in Brasilien, Mexiko und Argentinien, was die absoluten Zahlen betrifft. Wenn man das ein bisschen sortiert nach Zahlen nach der Bevölkerung, also die Morde pro 100.000 Frauen, dann stehen an erster Stelle Honduras, El Salvador, die Dominikanische Republik und Bolivien. In Mexiko werden am Tag 10 Frauen ermordet. 3 dieser Morde werden als Feminizide qualifiziert. Ein Viertel der Morde landesweit sind offiziell Feminizide. Und 22% dieser Frauen werden mit Schusswaffen getötet. Misshandlungen und Morde von Frauen sind geduldet, sie werden akzeptiert, sie werden nicht geahndet. Frauen und ihre Rechte sind weniger wert. Das ist die Situation.
Welche Bedeutung haben feministische Kämpfe in Mexiko?
Angesichts dieser eskalierenden, offensichtlichen Gewalt gegen Frauen haben feministische Kämpfe aus meiner Sicht einen sehr großen Stellenwert in Mexiko. Sie hatten immer einen großen Stellenwert, aber in den letzten Jahren hat das nochmal zugenommen und die Bewegung ist viel breiter geworden. Die wichtigsten Parolen von diesen Kämpfen sind Nos queremos vivas, libres y sin miedo. Wir wollen uns lebend, frei und ohne Angst. Und ni una menos, nicht eine weniger. Die Kämpfe der Frauen haben es geschafft, unterschiedlichste Frauen zusammenzubringen, sich auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen. Ich würde sagen, dass es ein größeres Verständnis dafür gibt, dass es sich dabei der Gewalt gegen Frauen nicht um ein individuelles Phänomen handelt, sondern um eine strukturelle Problematik. Und dass jeder kleine Schritt hart erkämpft werden muss. Den Frauen wird nichts geschenkt, auch hier nicht. Nur der öffentliche Druck, der entstehen kann durch die verschiedensten Organisierungsprozesse, wird Veränderungen möglich machen.
Und wenn diese Wut aufgeht in der Organisierung, dann werden Schmerz und Wut zu Widerstand und Rebellion. Und wir hören auf zu warten, ob uns das Unglück erwischt, und wir beginnen etwas zu tun. Erst um die Gewalt gegen uns zu stoppen und dann um unsere Freiheit als Frauen zu erobern.
Nach den Erfahrungen ist es uns umso wichtiger, die Betroffenen selbst zu Wort kommen zu lassen. Wir begrüßen hierzu 2 Delegierte des CNI, dem Congreso Nacional Indigenas, gegründet 1996 in Mexiko, die den weiten Weg zu uns auf sich genommen haben, und um uns hier heute berichten zu können.
Buenos días, mi nombre es Esperanza Zacarías Marcos, vengo de la comunidad Nurío. somos Purépechas.
Hallo, ich begrüße Sie. Ich bin Esperanza Zacarias Marcos und bin Teil der Delegation und des Dorfes
Nurio.
Wir sind auch Teil des Congresos Nacional Indígena, das heißt der Rat der Indigenen und damit Teil der zapatistischen Delegation bei der Reise für das Leben.
Para compartir palabra, resistencia y la esperanza.
Um Widerstands- und Hoffnungsworte zu teilen und auszutauschen.
Dass wir uns zusammen als Dorf oder als Gemeinschaft finden und konstruieren.
Y en eso, pues hoy estando en la fábrica, hacemos mención.
Und genau deshalb stehen wir hier vor der Fabrik und wollen das benennen.
Que estamos siendo violentados y despojados de nuestra madre tierra con armas alemanas.
Dass wir gewaltvoll zurückgedrängt werden von unserer Mutter Erde und unserer Region mit deutschen Waffen.
Que están a la mano del narcotráfico.
Die durch den Schmuggel dorthin gelangen. Viele Genossinnen und Genossen wurden mit diesen Waffen auch getötet.
Como es el caso del compañero Samir Flores.
Genauso der Fall von unserem Genosse Samir Flores.
Defensor de la tierra y el agua.
Verfechter und Schützer von Wasser und Erde. Wurde gegenüber von seinem Haus ermordet durch eine Waffe, die durch den Schmuggel dorthin kam.
Dos años de su muerte y no se ha esclarecido.
Es sind 2 Jahre nach seinem Tod und es hat sich immer noch nicht aufgeklärt.
Buenas tardes. Mi nombre es Pedro y vengo de la comunidad indígena de Santa María Ostula, Michoacán.
Hallo, mein Name ist Pedro und ich komme aus der indigenen Gemeinde Santa María Ostula.
Es importante mencionar que las armas alemanas se han distribuido legal e ilegalmente en México.
Es ist wichtig zu benennen, dass die deutschen Waffen legal und illegal in Mexiko verteilt werden. Und viele von diesen Waffen haben Frauen, Männer, Kinder getötet, die es nicht verdient haben zu sterben.
Nicht nur in der Gemeinde Santa María Ostula hat die organisierte Gewalt oder das organisierte Verbrechen die ganze Gemeinschaft angegriffen und das passiert in ganz Mexiko.
Recordemos también a los estudiantes de Ayotzinapa.
Wir möchten auch erinnern an die Studierenden von Ayotzinapa,
que fueron atacados por la policía con armas alemanas de esta empresa Heckler & Koch,
die von der Polizei mit Waffen von dieser Firma attackiert wurden.
Eines der größten Motoren in der Gewalt auf der ganzen Welt ist der Handel von Waffen.
Pero también su producción en exceso, como lo hace esta fábrica que está aquí atrás.
In unseren Orten haben wir sehr viel durch diese Waffen gelitten.
El ejército mexicano, usando un rifle de fabricación alemana, atacó nuestra comunidad.
Die mexikanische Armee hat eine Waffe FX-05 von deutscher Fabrikation benutzt in unserer Gemeinde oder in unserem Ort. Sie hat damit 19 Leute verletzt, aber vor allem hat sie ein Kind getötet, das nur 12 Jahre alt war.
Y fue una arma de fabricación alemana.
Und das war eine Waffe aus deutscher Produktion.
Si supuestamente las armas, o sea, ya están la importación, la exportación es ilegal, ¿por qué siguen llegando tantas armas a México?
Und wenn noch der Handel in dieser Waffen Richtung Mexiko verboten sein soll, warum kommen dann diese Waffen dorthin?
Und wieso geht das weiter?
Oh, será que el gobierno es muy corrupto aquí o qué está pasando?
Könnte es sein, dass die Regierung hier ziemlich korrupt ist oder wie kann das sein? Gracias. Vielen Dank.
in jedem Land.
In diesem Tribunal ist es sehr deutlich geworden, dass die Firma Heckler & Koch in allen Anklagepunkten zu verurteilen ist. Firmen wie Heckler & Koch unterlaufen ständig Exportbeschränkungen von Kleinwaffen unter Duldung und teilweise Mitwirkung von BAFA und Bundesregierung. In diesem Zusammenhang fordern wir die Aufklärung von Heckler & Koch über den Verbleib von illegal in die Region Chiapas in Mexiko gelieferten Waffen. Heckler & Koch ist mitverantwortlich am Tod vieler tausender Menschen durch sogenannte Kleinwaffen, die laut Kofi Annan als Massenvernichtungswaffen bezeichnet werden müssen. Heckler & Koch ist mitverantwortlich für Gewalt an Frauen und für Feminizide. Heckler & Koch ist mitverantwortlich für die Unterdrückung indigener Strukturen und Ermordung sozialer Aktivistinnen in Mexiko und an vielen anderen Orten auf dieser Welt. Wir verurteilen den Rüstungskonzern Heckler & Koch beispielhaft für weitere Rüstungskonzerne im Sinne der Anklage. Die Menschen von unten und von links werden das Urteil vollstrecken in Form einer Welt ohne Krieg und Unterdrückung, in Form einer Welt ohne Ausbeutung und Leid, in Form einer Welt, in der viele Welten Platz haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
¡Vencido!